rede jetzt zu uns durch diesen Inhalt. Lass es nicht bloß eine alte Geschichte sein und heute nicht nur ein Gedenktag, sondern komm du und wirke du an uns und in uns. Amen. Pfingsten. Ganz spannende Geschichte in eine spannende Zeit hinein. Wir sind immer noch so in der Zeit kurz nach der Auferstehung. Jesus ist seinen Jüngern begegnet. Große Freude, alles ändert sich radikal. Er ist auferstanden und erlebt. Und es keimen neue Hoffnungen auf. Herr, wirst du jetzt dein Reich aufrichten auf dieser Welt? Und da hat er mehr konkrete Vorstellungen, wie das aussehen muss, wenn Gott sein Reich aufrichtet auf dieser Welt. Auch ganz politisch hat man sich das vorgestellt, wie das dann aussieht, wenn er dann auf dem Thron in Jerusalem Platz nimmt als König der Welt. Und die Römer, die haben dann immer viel zu melden, ne? Die waren ja eigentlich die Weltmacht zur damaligen Zeit. Aber da wird sich dann ganz schnell zeigen, wer stärker und mächtiger ist. Aber dann, nach 40 Tagen, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, da passiert was ganz Unerwartetes. Naja, eigentlich dürfte es nicht unerwartet sein, er hat es oft genug angekündigt, aber manches will man ja auch nicht so wirklich hören. Gell? Jesus geht zu seinem Vater. Die Apostelgeschichte fängt damit an, wie er geht und wie dann zwei Engel dastehen und sagen, er wird auf gleichem Weg wiederkommen, wie er gegangen ist. Ja, und jetzt sind die Hoffnungen erstmal, naja, wie sieht es jetzt aus mit dem Reich Gottes? Ein paar Verse vorher hieß es noch jetzt, Herr, wirst du das Reich jetzt aufrichten? Und dann hat Jesus gesagt, nein. Und es ist auch nicht für euch zu wissen, wann ich das tun werde. Aber ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Das ist so der zentrale Vers aller Pfingstgemeinden. Ein genialer, starker Vers, auf dem dann auch die ganze Apostelgeschichte aufbaut und von dem wir glauben, dass er nicht nur historisch was zu sagen hat, sondern bis hier. Und heute, wir verstehen uns als Teil dieser Zeugen, die Gott senden möchte, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und es ist genial, wenn man das heute erleben darf, wie man erfüllt wird mit dieser Kraft und Kraft bekommt und Freimut zum Zeugnis, wie in der Apostelgeschichte. Aber man muss natürlich auch sich klar sein, dass die Leute damals wahrscheinlich zu diesem Moment noch eine Vorstellung davon hatten, was das genau bedeutet. Wie das dann geschehen wird. Der Heilige Geist ist zwar was nicht ganz Unbekanntes, den gab es auch im Alten Testament natürlich, da ist er immer wieder so auf die Propheten gekommen, da sieht man das immer wieder, wie Gott sich jemand auswählt für eine bestimmte Aufgabe und der wird erfüllt mit seinem Heiligen Geist, aber das betrifft einzelne Menschen und das betrifft konkrete Aufgaben und es ist immer so was Vorübergehendes und kaum jemand so in der breiten Masse hat es jemals persönlich erlebt. Das heißt, es ist alles nur Theorie, ihr werdet erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und jetzt ist auch noch Jesus weg. Und dann sitzen sie in Jerusalem, wie Jesus sie geheißen hat, und sie warten, dass da jetzt irgendwas, was genau, das weiß man ja nicht, aber dass da jetzt irgendwas passiert. Und dann kommt Pfingsten. Diese Geschichte, wo der Heilige Geist kommt mit Macht. Und das Ergebnis ist sofort sichtbar. Die Menschen, die sind draußen auf der Straße und erzählen von Jesus Christus und es geschehen Wunder, dass man sie in jeder Sprache versteht. Der Heilige Geist kommt, ja, und sie werden seine Zeugen. Das feiern wir heute. Das feiern wir heute aus gutem Grund und zwar nicht nur, weil wir halt jetzt zufällig Pfingstgemeinde sind und glauben, dass auch das heute noch erlebbar ist, sondern das feiern wir heute, weil das Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit uns bis heute begleitet. Das Ergebnis dieses Tages, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist und dieses Rausgehens und Menschen von Jesus erzählen, das ist das, was wir heute mit dem Wort Kirche bezeichnen. Wir feiern heute sozusagen Geburtstag, Jubiläum könnte man sagen. Also ich habe es mal ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, wie die meisten heute, dass es so um das Jahr 30 nach Christus war, dass Jesus gestorben ist, dann feiern wir das 87. Jubiläum heute. Aber das ist gar nicht wichtig, diese Zahl. Aber was wichtig ist, ist das, was Gott tut hier. Gott baut Kirche, Gott baut Gemeinde. Und da haben wir jetzt schon die Schwierigkeit, dass wir im Deutschen da oft zwei Worte haben und bei uns in der Tradition, ja, das gar nicht so furchtbar geläufig ist, dass man über Kirche redet. Ja, ich möchte heute Morgen das ganz bewusst tun. Zum einen, dass du immer wieder drüber nachdenkst, um was es hier geht und das nicht so gewohnt halt klingt. Das ist manchmal ganz gut, wenn man da herausgefordert wird. Zum anderen, weil der Bedeutungsschwerpunkt dieser zwei Worte natürlich schon ein bisschen unterschiedlich ist. Das Wort, das uns vertraut ist, ist Gemeinde und betont die menschliche Seite dieses Ganzen. In Gemeinde steckt die gleiche Wurzel wie gemeinsam und Gemeinschaft. Es betont diese Tatsache, dass unser Christsein ja nicht im luftleeren Raum so als Privatangelegenheit stattfindet, sondern dass Gott uns zusammengebracht hat als eine große Familie. Ein Wunder schon an sich. Und das betonen wir, wenn wir dieses Wort Gemeinde benutzen. Wenn wir das Wort Kirche benutzen, dann geht es um einen anderen Aspekt dieses großen Ganzen. Kirche kommt aus dem Griechischen von Kyriake, da steckt der Kyrios, der Herr drin. Und die Kyriake ist wörtlich die, die zum Herrn gehört. Ja? Also da wird diese Beziehung nicht zwischen uns als Teilen dieser Gemeinde, sondern als diese Beziehung zwischen uns und Gott betont. Wir gehören ihm. Das ist das, was das Wort Kirche ausdrückt. Und was auch ganz, ganz schnell klar macht, dass es vielleicht was ist, über das wir hier reden, das in seinen Dimensionen weit über das hinausgeht, was sich jetzt hier heute Morgen im Raum versammelt. Wir sind ja dazu heute Morgen noch ein bisschen kleineres Häufle, weil manche in den wohlverdienten Ferien sind. Ist ja gut, ne? Aber Kirche, die dem Herrn gehören, das bezieht sich jetzt nicht nur so auf unsere eingeschworene Gemeinschaft hier im Raum, sondern das geht ja viel, viel weiter. Das hat was Globales an sich, was Weltweites. Das sind alle damit gemeint, die zum Herrn gehören. Ob sie jetzt hier im Raum sitzen oder wo völlig anders auf dieser Welt. Gott baut Kirche. Ist das Geheimnis, ist das, was am Pfingsten anfängt, und darüber möchte ich gerne mit euch reden, und zwar nicht bloß heute, sondern gerne auch ein paar Wochen länger, um an diesem Pfingsterlebnis noch weiter ein Stück weit sich zu freuen, weil das so was Geniales ist, was hier passiert. Ein echtes Wunder Gottes. Ich fange heute Morgen wieder eine Predigtreihe an. Ich habe die mal Seine Kirche genannt. So auch in Anspielung auf unser Logo, das ihr ja überall immer drauf findet, auf unseren Predigtzetteln. Und da steht ja unter Volksmission Freudenstadt steht immer Meine Kirche. Und das ist uns auch wichtig, dieser Aspekt. Ja? Wir wollen ein Ort sein, wo du ankommen kannst und du dich damit identifizieren kannst und sagen, da gehöre ich dazu. Das ist nicht nur irgendeine Gemeinde, die ich halt ab und zu besuche, sondern ich bin ein Teil davon. Das ist meine Gemeinde, da fühle ich mich zu Hause. Das ist uns wichtig sogar, dass es auf unserem Logo steht. Aber trotzdem muss uns immer wieder auch diese andere Dimension bewusst sein, dass meine Kirche halt nicht meine Privatkirche ist. Ich sage so, das ist mein Club und wir zusammen, wir sagen dann, was wir daraus machen wollen und wir machen da so unser Ding, sondern es ist vor allem auch seine Kirche. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Sie gehört ihm. Und unser Ziel ist es, immer wieder zu suchen, wo er hin möchte mit uns als Gemeinde. Und in dieser Dimension, als seine Kirche, ist dieses Ding, wo wir heute da teilnehmen und wo wir feiern, ist ein ganz großes Wunder. Allein wenn du mal ins Neue Testament reinschaust, wie diese Kirche beschrieben wird. In ganz, ganz vielen Bildern, weil da ganz viel drinsteckt, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Nur mal, um so ein paar kurz zu erwähnen. Im Neuen Testament ist diese Kirche der Leib Christi. Mit Jesus selbst als das Haupt und wir als seine Hände und Füße und Nasen und Ohrläppchen und was auch immer. Sonst noch dazugehört Teil dieses großen Ganzen, in dem sich Jesus Christus verwirklicht hier auf der Erde. Es ist die Braut Jesu Christi, die er sich schmückt und herrichtet und die er eines Tages zu sich nehmen wird. Es ist das Volk Gottes, sein erwähltes Volk. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt hier in dieser Gemeinschaft mitten unter uns. Es ist eine große Familie von Geschwistern, die er zusammengebracht hat. Es ist die Herde, deren Hirte er ist und um die er sich fürsorglich kümmert, um jedes einzelne davon. Es ist sein Ackerfeld, das er beackert und bebaut und wo er Wachstum schenkt. Es ist ein Bauwerk, das er baut und das Bestand haben wird auf seinem Fundament bis in Ewigkeit. Und es ist die Gemeinschaft der Erben seiner Herrlichkeit. Das alles ist ganz kurz Beschreibung von dieser Kirche im Neuen Testament, von dem, was da angefangen hat an Pfingsten. Und ich denke, da merkt man schon, das lohnt sich, dieses Ding ein bisschen genauer anzugucken, auch hier in der Pfingstgeschichte. Und ich glaube, damit man das wirklich verstehen kann, was hier passiert, was hier entsteht an Pfingsten, da lohnt sich's, die Geschichte mal von hinten aufzurollen. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache, ne? So mal schauen, so vom Ende her gelesen, was kommt denn unterm Strich raus bei Pfingsten? Und das hilft uns vielleicht gerade auch als Pfingstler, die wir ja vertraut sind mit diesem Text und die vor allem immer gerne die ersten paar Verse von dieser Pfingstgeschichte lesen. Ne? Da, wo der Heilige Geist fällt und ein Rauschen wie von Wind und die Feuerzungen auf dem Kopf erscheinen und die Menschen in neuen Sprachen anfangen zu reden. Das begeistert uns so und dann kommt diese lange Predigt von Petrus. Also eigentlich habt ihr ja heute Morgen schon eine Predigt gehört, gell? Und dann wird es dann ein bisschen zäh und so nach hinten lässt es dann so ein bisschen nach. Ja? Und vielleicht tut uns das ganz gut mal, wenn wir diese Geschichte von hinten her lesen. Und vielleicht einfach mal anfangen damit, dass wir nur den letzten Vers anschauen, dieser Pfingstgeschichte. Und deswegen, Regina, war es mir auch ganz wichtig, dass wir das bis zum Schluss lesen. Ja? Denn der 47. Vers oder sogar einfach nur der letzte Satz des 47. Verses, das ist ja das Ergebnis der ganzen Geschichte. Und der lautet folgendermaßen: Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist das Endergebnis von Pfingsten, ja? An dem Tag selber schon gehen sie raus, erfüllt mit dieser Kraft Gottes, wie Jesus es gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein paar Verse vorher lesen wir, 3000 Menschen wurden an diesem Tag der Gemeinde hinzugefügt. Und jetzt, nach Luther lese ich es mal, der übersetzt ein bisschen genauer, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist das, was rauskommt, wenn Pfingsten passiert. Und das ist ein spannender Satz, ein Satz, der auch in unserer Zeit Wahrheit werden soll und Wahrheit werden kann durch die Kraft Gottes, aber vor allem ein Satz, den man unbedingt richtig lesen muss, damit man verstehen kann, welches Wunder Gottes hier passiert und an dem wir Anteil haben dürfen. Das Entscheidende in diesem Satz ist nämlich der Begriff der Herr. Und das darf man nie vergessen an dieser Stelle. Das Ergebnis von Pfingsten ist, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Und da merkt man schon, das, was rauskommt bei dieser Pfingstsache, das ist was wir als Menschen nicht machen können. Wir können uns nicht zusammensetzen und sagen, lass uns mal einen tollen Strategieplan erstellen und dann machen wir mal Gemeinde oder dann machen wir mal Kirche. Das kann man in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens machen. Ja? Wir können uns zusammensetzen und sagen, wir machen mal einen Kleingärtnerverein. Ja? Braucht man halt so entsprechende Logistik dazu und muss sich überlegen, was wir dann da machen wollen und was wir dann anpflanzen wollen in unseren Gärtner und so. Schrebergärtner, das ist ja was Urdeutsches, ja. Also, und wie viele Gartenzwerge man da aufstellen darf und so, muss man ja dann alles genau regeln. Aber sowas können Menschen, ja. Ein Verein machen, ja, oder ein Sportverein oder sowas. Das können Menschen. Aber Kirche kann man nicht machen. Kirche kann nur Gott machen. Und es liegt daran, dass die sich ganz grundsätzlich unterscheidet von allem dem, was Menschen halt so zusammen machen. Wenn man diese Pfingstgeschichte liest, die hat so eine Gegengeschichte im Alten Testament. Ja, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wer da mehr dazu hören will, den lade ich übrigens ein zu meiner Pfingstmontagspredigt morgen. Da werde ich da ein bisschen mehr dazu sagen. Aber die Gegengeschichte von Pfingsten, die steht ganz am Anfang vom Alten Testament im 11. Kapitel der Bibel. Und zwar ist es der Turmbau zu Babel. Das war so eine menschliche Unternehmung. Ja? Da haben sich Menschen zusammengeschlossen und gesagt, wir machen jetzt unser Ding. Und zwar auch ganz bewusst gegen und ohne Gott, den brauchen wir da nicht. Wir kriegen das schon selber hin. Und man wird dann auch im Vergleich sehen, wie toll wir dastehen. Ja, auch ohne Gott, das kriegt man hin. Und das Ende der Geschichte ist, dass sich keiner mehr versteht und keine Gemeinschaft, kein Miteinander mehr stattfinden kann, weil man sich nicht mal mehr verständigen kann. Das ist das, was rauskommt bei dieser menschlichen Unternehmung. Und jetzt hast du plötzlich im Neuen Testament Pfingsten und da passiert, und das ist spannend, da mal drüber nachzudenken, auch über dieses, was wir über Sprachenrede und so wissen hinaus, da passiert genau das Gegenteil. Nämlich plötzlich sorgt Gott dafür, dass Menschen einander verstehen, die sich eigentlich gar nicht verstehen können. Und ich weiß, also Regina, das war ja auch echt ein fieser Text heute Morgen, gell? Wenn man das da so geschwind runterlesen soll, was da alles an irgendwelchen antiken Ländern drin steckt, ja? Also da kommen Parther und Meder und Elamiter aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom, ja? Und die können normalerweise einfach nicht miteinander. Und jetzt passiert das Wunder, Gott bringt Menschen zusammen, die sich eigentlich nicht verstehen können und er macht was Neues, was Menschen nicht machen können. Und das prägt dann diese Kirche bis heute. Da brauchst du dich eigentlich nur hier im Raum umschauen. Oder du schaust, was der Petrus den Menschen hier erzählt und du merkst, diese Kirche, die Gott baut, die besteht aus Alten und Jungen, für die damalige Zeit völlig unerhört, sogar aus Kindern, aus Männern und Frauen. Und auch da einfach mal historisch, auch das ist nicht selbstverständlich, dass die Frauen da ganz normal und gleichberechtigt mit eingeschlossen sind. Aus Sklaven und Freien, aus Konservativen und Liberalen, aus Einheimischen und Fremden, aus Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, mit völlig unterschiedlichen Denkweisen, mit völlig unterschiedlichen Charakteren. Ja, weiß auch, ne? Also da gibt's so, ich sag mal, die in die Kategorie beste Freunde fallen. Und dann gibt's auch Menschen so, die mich eher reiben. Ja, wo ich dann immer wieder die Sprüche lesen darf, so ein Messer wetzt das andere und so, ja, aber das ist mit Reibung verbunden, ja, und ist auch nicht immer so angenehm. Die gibt's in der Gemeinde. Menschen mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, Menschen mit ganz unterschiedlichen Arten, Gott zu begegnen. Erinnert euch vielleicht, wenn ihr schon länger dabei seid, an diese Serie mit 9 Gottesdiensten, wo wir gemacht haben, ganz unterschiedliche, wo wir ganz unterschiedliche Arten ausprobiert haben, wie man zu Gott kommen kann. Und nicht jede ist meine Art. Und deine Art ist vielleicht nicht meine Art. Ja? Und trotzdem bringt Gott uns zusammen, mit ganz unterschiedlichen Arten den Glauben zu leben. Und es reicht, wenn man hier in diesen Raum guckt, wo heute Morgen auch noch relativ wenig Leute da sind im Vergleich zu sonst manchmal. Und jetzt stell dir vor, jetzt weitest du mal deinen Blick sogar noch. Und jetzt gehst mal drüber raus, vielleicht nur hier in die Stadt Freudenstadt oder noch weiter in die Welt hinaus, wenn Kyriake, wenn Kirche wirklich alle sind, die zu diesem Herrn gehören. Und du wirst dich wundern, wie bunt dieses Ganze wird. Wie vielfältig dieses Ganze wird. Und dann wirst du begreifen, was für ein Wunder die Kirche, die Gemeinde Jesu ist, weil nur Gott kann die zusammenbringen. Menschen können das nicht. Nur Gott kann es tun. Das ist das Wunder von Pfingsten. Das geht noch weit über dieses Sprachenwunder hinaus, dass Gott Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenbringt in seine Gemeinde, in seine Kirche. Kirche ist da, wo Menschen Gott zusammenbringt. Aber dann muss natürlich weitergehen, um dieses Ganze zu verstehen, was hier passiert. Und man darf natürlich schon auch die Frage stellen, ja, was hält denn diese Menschen jetzt zusammen, wenn die so unterschiedlich ist? Wenn da völlig gegensätzliche Menschen auch drin sind in diesem Ganze, was macht denn diesen Zusammenhang aus? Und dann liest du nochmal die Pfingstgeschichte und ja, auch diese lange Predigt, die dazugehört. Und dann merkst du plötzlich, dass es interessanterweise an Pfingsten in allererster Linie gar nicht um das geht, was wir oft mit dem Begriff Pfingsten verbinden. Ich glaube, wenn ich heute Morgen doch eine Umfrage gemacht hätte hier im Raum, ja, so nach Angela Merkel, aber habe ich ja nicht gemacht, ja, ich vermute mal, dass ein Schlagwort ganz oft gefallen wäre, wenn ich so ein Mikrofon durch die Reihen gegeben hätte und gesagt, sag doch mal ganz kurz, was bedeutet Pfingsten. Ich vermute, ganz, ganz viele Menschen hätten irgendwas über den Heiligen Geist gesagt, oder? Wer hätte was über den Heiligen Geist gesagt? Ja, doch, da bin ich davon ausgegangen. Spannend, schau mal die Predigt von Petrus an, der angetreten ist, um zu erklären, was hier passiert. Und schau mal, was das Thema ist, über das Petrus redet. Der redet nämlich fast nicht über den Heiligen Geist. Nur am Anfang, so die ersten 2 Verse. Ja, die lesen wir halt immer und dann machen wir irgendwann schlapp. Ja. Das erklärt er hier passiert, was der Prophet Joel vorhergesagt hat, dass Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und dann ganz am Ende von dieser Predigt, als es um die Frage geht, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, da sagt er, okay, tut Buße und bekehrt euch und Gott wird euch die Sünden vergeben und er wird euch seinen Heiligen Geist schenken. Und der ganze Mittelteil, über was redet Petrus eigentlich in dieser Predigt, um zu erklären, worum es an Pfingsten geht? Na, der redet über Jesus. Über was sollen Christen denn sonst reden als über Jesus? Das Zentrum dieses ganzen Dings ist Jesus Christus. Und das sollte einen nicht überraschen, denn das Zentrum dieses Ganzen, was daraus entsteht, das Zentrum dieser Kirche ist Jesus Christus. Kirche ist überall da, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Das heißt natürlich, da muss man aufpassen, weil manchmal ist die Tendenz da, dass man alles mögliche andere gern in den Mittelpunkt stellen würde, aber dann darf man das Ding nicht mehr Kirche nennen. Ja, dann kann man das vielleicht doch wieder Kleingärtnerverein oder was auch immer nennen. Ja? Oder Soziales Aktionskomitee oder was. Ja, aber Kirche ist da, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Das ist die grundlegende Definition von dem, was es ausmacht, Gemeinde Jesus zu sein. Und das hilft uns vielleicht auch manchmal gerade mit dieser Vielfalt. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Menschen eine ganz seltsame und falsche Vorstellung davon haben, wie sich Christsein definiert. Und zwar glaube ich, dass ganz viele Menschen in ihrem Kopf so einen Rahmen haben. Ja? ein Rahmen, der irgendwie aussieht, der zusammengehalten wird durch bestimmte Regeln und bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Arten und Weisen zu leben. Und ich sage, okay, wer in diesen Rahmen reinpasst, der ist Teil der Gemeinde. Man könnte das mal ganz anschaulich machen, hier und heute, und könnte sagen, ich habe mir sogar überlegt, ob ich hier was abklebe auf dem Boden, so ein paar Linien ziehe oder so. Aber wir machen es jetzt einfach, wir haben ja hier so Blöcke, das ist wunderbar. Ja? Und stell dir vor, der Rahmen, den ich im Kopf habe, der ist, ihr habt Glück hier, die hier rechts von mir sitzen. Ja? Das ist, wenn man hier rechts sitzt, dann ist man ein echter Christ. Ja? Also, es tut mir leid, aber wisst ihr, so diese linke Tendenzen, das ist sowieso immer verdächtig und so, ja. Also, hättet ihr euch darüber gesetzt, dann wärt ihr richtige Christen, weil das ist so der Rahmen, ja. Und ihr fallt halt jetzt heute Morgen aus dem Rahmen, ja. Und ihr dachtet, man kann sich hier hinsetzen, wo man will. Nein, das ist nicht so, ja. Und es zeigt halt wieder, dass ihr keine richtigen Christen seid, ja. Also ich hoffe, ihr versteht, dass das jetzt alles nur Ironie ist. Aber das entspricht so dem, wie viele Menschen umgehen mit dem Christsein. Die haben so eine ganz klare Vorstellung im Kopf, so ein Raster. Und wer da reinpasst, ist ein Christ. Und wer nicht reinpasst, naja, der macht halt irgendwas falsch. Und es wird ganz, ganz schnell schwierig. Schon allein, wenn du dich hier im Raum umschaust. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein arg gutes Raster, so ein arg großes Raster finden können, in das wirklich alle Personen hier im Raum reinpassen. Und vielleicht weiß ich über manche mehr als du. Ja, aber das sage ich jetzt nicht. Ja, aber ich habe den Verdacht, dass es kein gemeinsames Raster gibt. Und wenn es hier vielleicht eins gäbe, dann machst du den Blick auf und dann schaust mal raus in unsere Stadt, wo ja heute Morgen auch noch andere Menschen sich versammeln um diesen Jesus Christus. Und dann wird es noch schwieriger, ein Raster zu finden, in das die alle reinpassen. Und dann schaust mal auf die ganze Welt, wo heute Millionen von Christen diesen Jesus Christus feiern miteinander. Und du wirst irgendwann einfach keine Kriterien mehr haben, wo du sagen kannst, ja, aber das musst du, also da kann man das dran festmachen. Und das Problem ist, dass wir dann ganz schnell anfangen mit dem Ausschließen. Ja, der glaubt ja anders wie ich. Der lebt ja anders wie ich. Der hält die und die Regeln nicht ein, die ich mir immer gehalten habe. Und sonst war, also kann der kein richtiger Christ sein. Der gehört dann nicht dazu. Aber wisst ihr, die Gemeinde, die Gott baut, die macht sich nicht an irgendeinem Raster fest, sondern die macht sich an einer Person fest, nämlich an Jesus Christus. Und da, wo er im Mittelpunkt steht, da ist Kirche. Da ist Gemeinde und die sieht vielleicht manchmal ganz anders aus, als wir das kennen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man dich heute Morgen jetzt auf einen Schlag verpflanzen würde in einer unserer Partnerkirchen nach Afrika oder nach Asien oder sonst was, du würdest nicht mehr wissen, was dir geschieht jetzt gerade. Und das hätte mit deinen Vorstellungen, wie ein Sonntagmorgen abzulaufen hat, vielleicht herzlich wenig zu tun. Aber wenn Jesus Christus im Mittelpunkt steht, da ist Kirche. Und das macht die Tür plötzlich vielleicht viel weiter auf, aber auf der anderen Seite ruft es auch uns immer zu fragen, steht denn Jesus wirklich noch im Mittelpunkt? Denn nur um ihn geht es. Er ist die Botschaft. Und es ist tragisch, wie wir uns manchmal verzetteln in allen möglichen anderen Botschaften. Unsere Aufgabe ist es, diesen Jesus hochzuhalten und ihn in den Mittelpunkt zu stellen und ihn zu verherrlichen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist so richtig antike Bibelsprache. Ja? Anfang und Ende im hebräischen Denken heißt einfach, das umfasst alles. Ja? Dieser Jesus ist alles, was wichtig ist. Es kann keine Kirche ohne ihn geben und das heißt, es kann keine Kirche ohne dieses Kreuz geben, ohne diese Botschaft vom Kreuz, aber natürlich ist ja noch viel mehr. Es kann auch keine Kirche ohne die Botschaft geben, dass Jesus, dass in ihm Gott Mensch wird. Es kann keine Kirche geben ohne die Botschaft vom Reich Gottes, das er baut. Es kann keine Kirche geben ohne die Auferstehung und keine Kirche ohne die Botschaft von der Wiederkunft Jesu und vom ewigen Leben. Es gibt nur da Kirche, wo dieser Jesus im Mittelpunkt steht. Und da müssen wir uns immer wieder helfen lassen, auch durch den Heiligen Geist. Das ist nämlich seine Aufgabe, uns immer wieder neu zu zentrieren auf diesen Jesus und unseren Blick wegzuwenden von allen möglichen anderen Botschaften, die vielleicht auch interessant und gut sein könnten, hin zu diesem Jesus, der allein das Zentrum sein kann. So, jetzt haben wir über Pfingsten ganz viel geredet. Pfingsten geht um Jesus. Ja, das brauchst du, kannst den Petrus fragen, das hätte er sofort unterschrieben. Und doch müssen wir doch jetzt irgendwann mal was sagen über diesen Heiligen Geist. Denn der gehört natürlich auch dazu, zu Pfingsten. Ohne ihn gäbe es ja auch kein Pfingstfest. Und deswegen das Dritte, was wir lernen aus dieser Geschichte. Ne? Also Kirche ist da, wo Gott Menschen zusammenbringt. Kirche ist da, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und Kirche ist da, wo Gottes Geist wirkt. Und das ist ja das Geniale, dass uns Gott nicht einfach allein gelassen hat. Dass Gott nicht einfach gesagt hat, jetzt habt ihr ja genug gehört, jetzt müsst ihr euch an das halten, was Jesus gesagt hat. Jetzt setzt mal seinen Auftrag um, bis er wiederkommt und dann irgendwann guckt, ob er alles richtig gemacht hat. Sondern dass dieser Jesus durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns lebt. Und mitten unter uns heißt nicht hier irgendwo im Raum oder sonst was, sondern mitten unter uns heißt konkret, in deinem und in meinem Leben ist er gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und das allein würde schon ausreichen, um Kirche zu was mal zu machen, wie es auf dieser Welt nicht nochmal gibt. Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, in denen Gott durch seinen Heiligen Geist lebt. Und das heißt, das ist nicht einfach eine normale, eine menschliche Versammlung, wo ein paar gesagt haben, wir tun uns zusammen, weil wir uns so gut verstehen. Da gibt es eine Dimension, die es woanders einfach nicht gibt. Da ist Gott selbst gegenwärtig. Und das beginnt dann mit diesem Pfingstwunder. Das beginnt da, als dieses Feuer fällt, als dieser Wind rauscht, als diese Kraft auf die Menschen kommt und sie erfüllt. Und das ist das Geniale, dass wir das wissen dürfen, dass das nicht bloß ein historischer Moment ist. Da bin ich wieder von ganzem Herzen und total und durch Pfingstler mit diesem Bekenntnis, dass das nicht bloß einmalig war, sondern dass man es hier und heute jeden Tag neu erleben darf, dass dieser Heilige Geist heute noch derselbe ist und in uns wohnt. Und doch glaube ich auch da, dass wir da unseren Blick vielleicht manchmal ein bisschen weiten müssen. Denn auch diese Dinge hat man oft sehr exklusiv gelesen. Ja, und das ist sowas, wo wir auch in der Pfingstgeschichte ein bisschen zurückschauen müssen und uns vielleicht manchmal auch dazu bekennen, dass diese Sache manchmal ein bisschen zu eng war. Ne? Und dass man dann gerne so Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel in der Anfangszeit hat man das dann immer an diesem Sprachwunder festgemacht. Und gesagt, nur wer in neuen Sprachen reden kann, der ist auch echt mit Gottes Heiligen Geist erfüllt. Ja? Und bei dem anderen, also das kann man, muss man ja dann nicht ausführlich erklären, das lässt man einfach so stehen, aber wer es mal durchdenkt, der kommt schnell drauf. Das heißt, entweder der andere ist kein richtiger Christ, ja, oder es heißt halt, dass es doch also irgendwie zwei Sorten von Christen gibt. So die normale Christen ohne den Heiligen Geist und die richtige Christen mit dem Heiligen Geist. Ja, oder die entschiedenen Christen, haben da auch schon manche dazu gesagt. Gell? Und da haben wir schon so die Grenzen gezogen. Das wird spannend, aber wenn man das Neue Testament im Gesamtzusammenhang sieht und man fragt, ja, in wem wohnt denn Gott durch seinen Heiligen Geist? Sind es wirklich nur die Menschen, die in neuen Sprachen reden können? Und dann lest du plötzlich solche Texte wie den Römer 8, wo du feststellst, ohne diesen Heiligen Geist kann man gar kein Kind Gottes werden. Aber umgekehrt spricht Gott jedem Kind Gottes zu, dass er durch seinen Geist in ihm wohnt und dass dessen Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Heilige Geist dort Frucht hervorbringt und die Menschen lehrt und sie Christus ähnlicher macht. Und du stellst plötzlich fest, also Christ ohne Heiligen Geist, das gibt's gar nicht im Neuen Testament. Das kann's auch gar nicht geben. Und vielleicht müssen wir da einfach ein bisschen weiter denken. Und ein bisschen mehr entdecken, an wie viel mehr Orten dieser Heilige Geist am Werk ist, wo wir ihn vielleicht bis jetzt noch gar nicht gesucht und vermutet haben. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde es genial, wenn man diese Kraft wirklich so eindrücklich erlebt wie an Pfingsten. Ich habe das erlebt und ich möchte das nie wieder missen in meinem Leben. Und wer das noch nicht erlebt hat, dem wünsche ich das von ganzem Herzen und der darf sich ausstrecken danach und darf das suchen von Gott. Aber ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann hast du den Heiligen Geist nicht in deinem Leben. Weil Gott nämlich was ganz anderes sagt. Diese Sache darf man ruhig mal umgekehrt lesen. Also Kirche ist, wo Gottes Geist wirkt, ist kein Ausschlusskriterium zu sagen, na, also bei dir wirkt Gottes Geist nicht, also gehörst du nicht dazu. Sondern das ist eine Zusage, weil hier Kirche ist, wirkt der Heilige Geist hier. Und das heißt, wir dürfen uns danach ausstrecken und danach suchen und sagen, ja, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich mehr und mehr. Und dann, das werden wir in den nächsten Wochen aussuchen, dann zeichnet uns die Bibel ein wunderbar herrliches Bild, ein buntes Bild von der Vielfalt dieses Heiligen Geistes und von dem, was er tut, in jedem anders. Ja, da bin ich auch wieder so schnell dabei, irgendwelche Raster zu machen und zu sagen, nee, so erlebt man den Heiligen Geist und anders nicht, weil so habe ich ihn erlebt. Aber das Gute ist ja, dass er wirkt in jedem, wie er will. Und dass da so viel Vielfalt drin steht, die mich dann auch ergänzen kann in meiner Sache. Also von Anfang bis Ende, diese Kirche, die Gott hier baut, die ist ein einmaliges Wunder. So kann nur Gott Kirche bauen. Und jetzt stehen wir hier heute am 4. Juni 2017 und wir lesen die Pfingstgeschichte und wir denken über dieses Wunder nach. Und die Frage am Ende muss ja schon sein, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Ding? Und dann ist die Gefahr halt viel zu schnell da, dass das Ganze jetzt zu so einer Gedenkveranstaltung wird. Ja, zu sagen, 1987 Jahre Kirche, das hat doch was. Das muss man feiern. Und das klingt so wie 150 Jahre Schwäbische Eisenbahnfreunde e.V. oder sowas. Ja? Also, liebe Leute, wir machen doch heute mehr als Jubiläum feiern irgendwie. Das ist zwar auch nett, wenn man das machen kann. Und wir haben ja letztes Jahr 70-jähriges Jubiläum unserer Gemeinde gefeiert. Und das ist toll, wenn man da dankbar rückwärts und glaubend vorwärts schauen darf. Aber wenn es beim Jubiläum feiern bleibt, dann verpassen wir doch das Wesentliche. Nämlich, dass dieses Wunder keine historische Geschichte ist, sondern hier und heute Realität mitten unter uns. Wir sind hier heute Morgen, weil Gott uns zusammengebracht hat. Wir sind hier heute Morgen, weil uns Jesus gerettet hat und weil er Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und weil er im Mittelpunkt steht. Und wir sind hier heute Morgen, weil er durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben gegenwärtig und aktiv ist. Das heißt, Pfingsten, das ist nicht vor 2000 oder vor 1987 Jahren, das ist hier und heute und wir sind ein Teil davon. Und wenn das nicht lebendig wird heute Morgen, wenn wir da uns nicht ausstrecken und sagen, ja, Heiliger Geist, lass uns dieses Wunder wieder neu ganz konkret erleben, dann haben wir doch das Wesentliche verpasst, um das es geht. Und deswegen lade ich euch ein, zu ihm jetzt zu kommen. Und ich sage, Heiliger Geist, ja, wir öffnen uns heute Morgen neu für dich. Wir sind dankbar und überwältigt über dieses große Wunder, das du getan hast. Du hast unser Leben neu gemacht. Du hast uns zu Kinder Gottes gemacht. Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast alles geändert, ganz radikal in unserem Leben. Und deswegen können wir hier und heute Teil dieses großen Ganzen, dieses Wunders sein, das du schaffst. Und wie oft nehmen wir das viel zu selbstverständlich und wie oft haben wir völlig seltsame Vorstellungen davon und wie oft ziehen wir da irgendwelche Gräben und Mauern und Linien und wollen definieren, wer da jetzt dazugehört und wer nicht, statt uns einfach an diesem Wunder zu freuen und dich in den Mittelpunkt zu stellen und zu verherrlichen. Und das wollen wir heute Morgen tun, Jesus. Dir allein sei unser Lob, sei unsere Ehre heute Morgen. Amen. Und jetzt lade ich uns.